und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Spielestudio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Und ich bin der Markus, bin euer Gastgeber für heute. Dabei sind die alten Männer. Da haben wir unter anderem den alten Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid.
Hallo Markus, hallo Chat.
Dann haben wir noch den alten Mann Björn. Hallo Björn.
Hallo zusammen.
Und dann haben wir noch den alten Mann Jan, ganz ohne Schmied. Ich lese noch mal ganz kurz, was ich eigentlich tue. Wagner. Hallo Jan.
Wo bin ich noch mal? Wer seid ihr eigentlich?
Das fängt aber früh an bei dir.
Du meinst jetzt urzeitmäßig?
Urzeittechnisch, ja. Das, oh Gott, nein, mir fallen so viele Sachen ein, die ich nicht sagen werde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns hier begleitet zurück in die 80er auf unserem Weg, alles herauszufinden, was ist eigentlich jemals beim Rollenspiel an Rollenspielen erschienen, inklusive möglichst vieler Kuriositäten, möchte ich sagen. Wir befinden uns aktuell im Jahr 1982 und wir haben, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, heute wirklich ganz schöne Kuriositäten für euch ausgesucht. Wir haben tolle Sachen, ich bin schon super gespannt und ich kann euch sagen, meins wird lustig, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, freuen wir uns immer über einen Daumen hoch. Ein Like ist immer eine geile Sache, aber natürlich einfach den Kanal abonnieren, das ist auch immer schick, oder einen Kommentar reinschreiben. Über Kommentare freuen wir uns doppelt. Zum einen findet das der Algorithmus total lecker und zum anderen freuen wir uns wirklich ganz genuin darüber, wenn ihr uns mitteilt, was euch an dem, was wir hier tun, gefällt, wenn ihr Meinung dazu habt, wenn ihr uns Feedback gebt. Das ist richtig, richtig cool. Wir lesen uns das auch tatsächlich alles durch. Insofern danke an alle von euch, die das tun. Wenn ihr sagt, Video ist cool, aber per Podcast wäre eigentlich noch viel geiler. Ihr kriegt uns inzwischen auch auf YouTube Music oder auf Spotify. So, das alles voraus. Björn.
Danke übrigens auch nochmal für das Feedback zu dem Let's Play.
Ja, stimmt, da, wo wir gerade dabei sind. Wir hatten ja so ein paar Special-Folgen jetzt eingestreut zwischendrin.
Das haben wir dann mit traumatischen Erlebnissen. Also Jan musste das erstmal DSA spielen.
Der Jan zum Beispiel kommt kaum daraus, aus dem Gefühl, Tralasi zu sein. Also das muss man sagen. Aber wir haben das natürlich alles nur für euch gemacht. Das möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar betonen. Wir haben das auf keinen Fall gemacht, weil wir Bock darauf hatten, das zu tun. Also insofern, wenn ihr uns das entsprechend reintippt und macht und tut und mitteilt, ihr findet diese Specials cool, denke ich, werden wir uns vielleicht noch das eine oder andere Mal opfern, um dann noch das eine oder andere schöne Special aufzunehmen. Ja, ich bin nicht.
Müssen wir? Wir werden dich opfern, um das Special aufzunehmen.
Den Jan opfern, weil das wollte ich damit eigentlich sagen. Schick, 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 schick. Ja, also von daher, lieben Dank nochmal. Und wir sind auch total happy darüber, dass ihr das so unterstützt habt und dass euch das so gut gefällt, weil wir waren uns ja gar nicht sicher, ob das ist, was ihr eigentlich von uns möchtet. Gut, jetzt sind wir soweit. Jetzt steigen wir voll ein. Wir haben ganz, 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 ganz viele Dinge, die wir mit euch besprechen wollen. Und der Jan hat heute etwas ganz Tolles für euch vorbereitet. Lieber Jan.
Wir schauen uns heute M-I-S-S-I-O-N an, was man, wenn man es einfach so spricht, einfach Mission nennen kann.
Das stimmt aber natürlich nicht.
Das stimmt natürlich schon, aber das ist von jemandem, den hatten wir schon mal, nämlich mit Cabal. Damals Knights and Barbarians and Ledger Demain. Das war auch eine Abkürzung. Und das ist der gleiche Mensch.
Das ist ernsthaft? Der hat noch was gemacht?
Oh ja, der hat sogar noch viel mehr gemacht. Der hat noch Dice Show gemacht, aber das ist das zweite Rollenspiel.
Ist das auch eine Abkürzung?
Dein
Kombi-Mon.
Fucking hell.
Was ist das? Davon habe ich noch nie gehört. Da kommen wir wahrscheinlich noch.
Da kommen wir, also,
okay, gut.
Mission.
Entschuldigung.
Mission ist eine außergewöhnlich gut erhaltene Box, die du hast. Außerdem hast du die Originalunterschrift von dem Autor hier drin.
Besitze ich?
Ja, besitze ich.
Krass.
Hier, guck mal.
Das ist eine Autogrammedition. Da hat jemand in ein Buch geschrieben.
In dem Fall darf er das. Es war seins.
Ja, es war seins. Ernest T. Hams. Und Mission ist natürlich die Abkürzung, das war völlig klar für uns alle. Mission in Secret Service, initiate objectives now. Und
das ist schon spannend, wenn du ein Wort nimmst und musst dir dann zu jedem Buchstaben was ausdenken.
Genau, habe ich auch gedacht. Das war bei dem ersten, also bei Knights and Barbarians and Ledger Demain, dachte ich schon so, oh, das ist ein bisschen arg, weil es gibt halt dann Kabal, aber okay.
Gezwungen ist das Wort.
Aber Mission abkürzen zu müssen, um dann als erstes Wort in der Abkürzung
Mission
Wort,
zu benutzen.
Mission zu benutzen, ist auch so, ja, okay. Also Mission in Secret Service Initiate Objectives Now. Wir merken schon, es ist Geheimagententhema. Möchte an der Stelle auch auf die geschmackvolle Bebilderung hinweisen. Es gibt nämlich hier ein sehr schönes Foto. Ich kann mir das kurz mal in der Überwachkamera zeigen.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf die wunderbar erhaltene Box hinweisen, zumal das ein ein nicht extra schutzbeschichteter Umschlag.
Also, das ist mir auch aufgefallen, den ich gerade gesehen habe.
Da ist also Schutzschicht drauf.
Vielleicht ganz kurz, warum bin ich die ganze Zeit über alle diese Sachen so überrascht? Weil ich packe solche Sachen nie aus. Ja. Ganz allgemein, egal ob ich die neu kaufe oder gebraucht kaufe und so weiter. Ich gucke, also ich kaufe die nur dort, wo ich glaube, dass das auch so stimmt mit dem, was ich kriege. Aber ich packe sie nicht aus, bis ich sie nicht auch wirklich lese oder benutze und so weiter und so fort. Das ist so ein Tick von mir. Ja. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die packen erstmal alles aus und so weiter und so fort.
Anfassen?
Genau, alles anfassen. Das tue ich halt ganz bewusst nicht, weil ich kaufe sie mir, um sie auch zu benutzen. Und das ist für mich so eine Befriedigung, auch wenn ich sie dann auspacken darf. Aber ich bin völlig überrascht. Ich wusste das weder mit der Unterschrift.
Ja.
Ich bin gar nicht sicher, ob der, von dem ich das gekauft habe, das wusste. Weil das Mischen ist echt auch nicht leicht zu kriegen.
Nee, davon ist auch nicht viel erschienen.
Also das Ding hat ein ganz minimales Shelfware.
Ja, aber
wirklich minimal. Und das ist für einen unbeschichteten Druck aus der Zeit fast unmöglich.
Ich würde fast sagen, die Shelfware, die du da siehst, ist das, was passiert ist in der Auslieferung.
Ja, genau. Also es ist wirklich ausgezeichnet erhalten. Und es ist auch das einzige Bild im ganzen Spiel, genau das wollte ich nochmal zeigen, ist das hier.
Das ist aber ein Foto.
Das ist ein Foto von Leuten, die Ernest T. Hams kennt.
Ich möchte dich drauf wetten.
Genau. Sie guckt in einen...
Und das ist halt so ein Geheimagentending. Also es sieht irgendwie schlecht bei Leuten. Irgendwie voll Geheimnis aus. Und jemand hat eine Pistole. Alles voll cool. Man spielt also Geheimagenten. Und ich hatte Kabal gelesen, das war ja mehrere Bücher, mit sehr wirren, schwer zu lesenden und echt nicht leicht nachzuvollziehenden Regeln. Und ich habe diese Box bekommen von Markus. Zeigen das nochmal an der Seite her. Also das ist halt schon so eine dicke Box, oder ich halte es mal hier ins Bild, so Kamera, dicke Box mit einer Pistole hinten drauf.
Mit einer Knarre.
und irgendwie so viel drin. Und ich dachte so, oh, fein, so viele.
Du wolltest sagen, wie nett vom Markus, dass er mir das anvertraut.
Genau, wenn das jetzt, weil die Regeln von Kabal waren schon echt unnötig kompliziert. Das waren solche Sachen wie, hey, wenn du deine Stärke ausrechnen willst, ist ganz einfach. Du würfelst mit dem D100, dann nimmst du die Quadratwurzel, das ist der Stärkefaktor, den multiplizierst du mit einer Zahl und die Zahl geteilt durch eine andere Zahl ist da einfach deine Prozentchance, um es zu schaffen. Einfach. Und jetzt habe ich gedacht, boah, jetzt kommen noch solche Regeln wie Gewehrfeuer und Raketen und alle möglichen Dinge dazu und dachte so, Wunder, was da noch kommt. Und das ist auch wirklich eine Box, die voll gefüllt ist mit Sachen. Und diese Sachen ist, wir zeigen es wieder in der Überwurfkamera, diese Sachen ist das hier. Da sind nämlich einfach nur Floorplans und Overland-Maps drin.
Das ist ja fast schon usable, egal für welches
Spiel. Das ist tatsächlich richtig nützlich. Solange das Spiel auf einer Insel spielt, und die Gegner immer drei Gehäuse haben. Wenn das der Fall ist, kannst du das wirklich oft benutzen.
Ja, aber die Bogen
sind total okay. Genau.
Die Bodenpläne für die Gebäude
sind in Ordnung. Und du hast halt immer ganz viele verschiedene Inseln, die aber immer gleich sozusagen zusammengebaut
sind. Warum haben dreieckige Gehäuse?
Das ist, weil das die bösen Superhelden, die bösen Dingstar-Leute sind.
Bösewichte bauen ja auch ihre Häuser in irgendwie ganz komischen Formen. Und
aber
so
das sind halt
fünf auf Inseln liegen.
Oder fünf, also so hier oder ist eine Flusskarte mit verschiedenen Quadranten oder Hexen und so weiter. Und dann halt, wie gesagt, immer drei das Gebäude, ganz wichtig. Das gibt auch eine verschiedene Nahansicht. Also gibt es weiter rein und weiter rausgesucht.
Ja, mach mal hexgerecht ein Gebäude, das viereckig ist.
Ja. Also Dreieck ist auch nicht besser, das schneidet es halt einfach trotzdem auch. Also es ist jetzt nicht wirklich.
Ja, aber schneidet es im selben Winkel wie die Hexe.
Ja, das stimmt schon. Das tut's. Wahrscheinlich war das der Grund. Kann gut sein. Dann hast du halt Floorplans.
Aber die Bögen sind tatsächlich auch das Design und so weiter. Ja. Also für die Zeit 82, das ist gar nicht schlecht.
Total okay.
Das ist dickes Papier.
Total okay. Ja. Dann.
Ach, schon die Gestaltung.
Die Gestaltung, ja, alles wirklich gut. Hier, das da, so, bam.
Klassische Gebäude.
Ganze.
Auch in klassisch blau.
Klassisch blau, wie es gehört, genau.
Damit man das auf keinen Fall kopieren kann, was gerade dafür echt sinnvoll gewesen wäre.
In verschiedenen,
hat gedauert, bis es ein blaues Papier mit weißen Linien
war. Also in allerlei Varianten, Farben und Formen.
Das Spiel sehr gut gepasst hätte, weil das stimmt, kriege ich einen Plan mehr.
Ja.
Und also wirklich viel, viel Zeug. Und dann halt das hier als Regelbuch. Das war alles.
Das ist Halbblätter.
Also ich finde, das mit dem Buch ist so eine...
Regelheft, Regelbroschüre, Regelansichtsexemplar.
Lieber Chat, wo fängt bei euch Buch an?
Genau. Was ich in diesem Rahmen
würde ich gerne in den Kommentaren sehen.
Ja, genau. Was ich in diesem Rahmen rausbekommen habe und was mir jetzt für mich erklärt, warum dieser Mann, der nicht nur Kabal rausgebracht hat, was schon ein echter Flop war, sondern auch noch Mission, was ein ebenso großer Flop war, warum der überhaupt die Kohle und die Kraft hatte, das weiterzumachen, hängt ein bisschen mit zusammen, dass eines von den Dingen, die er verkauft hat, und das kann man jetzt hier sehen, sind Dungeon Floor Modules.
Ah,
das hier.
Ah, okay, die waren natürlich ein Knaller.
Die waren natürlich ein Knaller. Das 1980, 81, 82.
Ja.
Tatsächlich, ja. Bevor es andere Leute gab, die das, oder zumindest wüsste ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die ersten Dungeon-Tiles waren alles 84, 86 rum. Ja. Das war tatsächlich schon ziemlich cool.
Hatte der nicht schon irgendwas mit einem Laden zu tun? Hab ich da
der war auch verbunden mit einem Laden in Florida.
Genau.
Weil ich erinnere mich dran, dass, also als wir dann sowas wollten, mussten wir im Prinzip Hero-Quest-Boxen ausschlachten und solche Sachen.
Genau. Es gab von Citadel.
Ja,
gab's Boxen
mit. Überhaupt rankommen.
Die waren auch echt teuer.
Ja.
Die waren teuer und du musstest dran.
Ja, über England.
Ja. Also das hat er gemacht und davon inspiriert hat er also auch hier sehr viele Karten hingekriegt.
Ja.
Und ein extrem schlankes Regelsystem. Im Sinne von, es sind tatsächlich...
Ich habe ein bisschen Angst, oder das so sagen.
Nein, es sind 14 Seiten Regelsystem plus eine Seite Errata. Nee, zwei Seiten Errata.
Und brauchen wir ein Physikstudium dafür?
Eine, wieder eine beigelegte Errata.
Beigelegte Errata natürlich, ja. Ich zitiere mal aus der Errata, weil das ist auch eine relativ leichte Geschichte, um so ein bisschen den Flair von dem Ding zu verstehen. Armor versus Weapons. Wenn man, also Rüstung gegen Waffen gegen Rüstung. Alle Rüstungsmodifikationen nehmen an, dass es einen 90 Grad Impact-Winkel gibt. Also das vom Schuss her. Wenn der Impact-Winkel nur 45% wären, hätte natürlich das doppelte Minus, weil es nur der halbe Winkel ist. Das bedeutet also logischerweise, wenn man einen 30-Grad-Winkel hat, hat man das dreifache Minus und so weiter.
Völlig logisch.
Ja. Es geht einfach um die kinetische Kraft an.
Genau, das ist logisch und physisch völlig korrekt. Aber
hat er auch Ricochet-Regeln drin?
Hallo?
Hätte er dann
gepasst? Ist der Papst katholisch?
Ja. Da gibt es Zweifel.
Da gibt es inzwischen Zweifel dran, aber...
Gott im Himmel. Entschuldigung, der lag das so. Mich.
Der lag da rum und der mutzte einfach. Ja, okay, genau. Ich verstehe das.
Das kannst du also machen, damit kannst du das also berechnen mit den Minusen und den multiplen Minusen. Was nicht steht, ist, auf welche Seite sich diese Regelveränderung bezieht, weil es nämlich kein Kapitel gibt, das Armor versus irgendwas heißt. So, also das kommt hier nicht vor. Denn das Einzige, was wir haben, ist Kommentar, eine Menge von Fließtext, der jeweils einen großen Anfangsbuchstaben hat. Es gibt keine Kapitel oder sowas Unnützes, sondern es ist einfach ein...
Kannst du die Seite mal zeigen, damit die Leute das...
Stream of Consciousness. Können wir auch zeigen hier so. Also das ist einfach so, sieht das dann immer aus. Und dann sind es halt mal längere und mal kürzere Kapitel und es geht halt einfach so. Also das die logische Abfolge zum Beispiel...
An die, wie ist Adunin? Oder?
Ja, ich hatte Adunin. Ein paar von der Sorte. Also die so... Ich krieg auch gerade
Arduin.
Ich krieg ein bisschen gerade PTBS. Genau. Also, weil ich hatte ein paar von der Sorte, die auch so ähnlich waren, ohne irgendwas und dann seitenlang irgendwie.
Aber er hat wenigstens die Anfangsbuchstaben groß gemacht und auch in dem Font des Titels.
Ja, sieht, also toll. Weil, das hätte noch viel schlimmer aussehen können.
Ja, aber
soll ich dir noch mal Legacy vorlesen?
Ja,
Alter?
Aber da irgendeine Regel zu
finden, ist mindestens.
Von der du weißt, dass du sie gelesen hast.
Nee, genau. Also das ist obwohl die 14 Seiten haben es in sich, muss man schon zugeben. Also auch so, weil es gibt keine, also es gibt eine Einführung darüber, was der Job der Spieler ist, was der Job des Referees ist. Wir sind 82, das ist ein Referee. Dann ein persönliches Wort des Autors.
Es gibt ein Inhaltsverzeichnis.
Wow.
Ja. In den Inhalt zum... sagen wir mal so, das Inhaltsverzeichnis gibt Teile der Seiten wieder, Teile des Inhalts der Seiten wieder, auf die es verweist. Das kann man korrekterweise sagen. Okay. Es ist nicht falsch. Es ist vielleicht nicht vollständig, aber es ist auf jeden Fall nicht falsch. Ja,
82.
Genau, der Autor hat ein persönliches Wort zum Design, was ich schon super spannend finde, also was wirklich lustig ist. Ich habe schon viele Rollenspiele gespielt und ich habe herausgefunden, dass das größere Problem bei Rollenspielen ist, was es braucht, um Referee zu sein, also derjenige, der das leitet. Mhm. Ich habe meine Spiele so designt, inklusive Mission, dass ich den Referee im Kopf hatte dabei. Das heißt, es könnte sein, dass das Spiel ein bisschen schwieriger zu lernen ist, weil es ist nicht zum Lernen gemacht. Es ist zum Spielen gemacht. Und
der Wurf ist gut, der gefällt mir. Den Aufschlag habe ich nicht kaum gesehen.
Okay. Genau.
How do I get there?
Den Curveball beim Tennis.
So, und dann, also...
Dann nennt sich das Spin.
Und dann kommt halt dieses Regelsystem, also in Mission sind alle Spieler Multiclass-Spieler, weil alle alles können. Also das heißt, jeder ist Erst-Level-Schütze, Erst-Level Einbrecher, ja. Erst-Level Elektriker, Erst-Level Mechaniker. Und dementsprechend, wenn man seine Skills kriegt, kann man die auch alle verteilen, wie man will. Und Experience Points gibt es nur dann nur in den Gegenden, in denen du auch was getan hast. Klammer auf, Experience Points werden wie folgt vergeben. Wenn ich jemanden umbringe, der auf dem gleichen oder neutralisiere, der auf dem gleichen Level ist wie ich, gibt es 10 Punkte. Wenn er ein Level höher ist als ich, gibt es 20 Punkte. Und wenn er 1 bis 4 Level höher ist, gibt es 20 Punkte. Für 4 bis 40 Level höher gibt es... Nee, 4 bis 40 gibt es für 2 Level höher und so weiter und so fort. 6 Punkte gibt es für 6 bis 60 Punkte gibt es für 3 Level höher und so weiter und so fort. Burglars, also Einbrecher, kriegen auch Erfahrungspunkte für das erfolgreiche Meistern schwieriger Situationen.
Wir haben doch keine Klasse.
Ich wollte gerade sagen, wir sind doch alle Burglar.
Nein, du kriegst also das heißt, für Leute umbringen kriegst du Marksman-Punkte. Ah. Und für Burglar schwierige Situationen machen, kriegst du Burglar-Punkte.
Es sind Skills oder...
Nee. Das ist ja total lustig. Genau. Er ist voll im D&D geblieben.
Genau.
Er ist wirklich in der Klassenstruktur geblieben, ja. Aber verteilt dir für deine unterschiedlichen Klassen unterschiedliche Punkte. Punkte.
Mhm. Genau. Okay. Du hast alle Klassen am Anfang hast du alle Klassen.
Okay, dann haben wir
Man bemerke, du
oder gibt es Parallelen zu dem, was ich vorstelle?
Du bist zwar auch Elektriker und Mechaniker, aber dafür gibt es keine Punkte.
Das heißt, du bleibst erst Level, weil du kannst nie steigen.
Man weiß es nicht, weil es gibt halt hier keine Erklärung dafür. So.
Das wäre der
Schluss. Allerdings, wenn du es geschafft hast, über diese nicht existenten Punkte für Mechaniker und Elektriker Punkte zu genügend Erfahrungspunkte zu generieren, dann steigst du auf, indem du einen Zehnseiter wirfst und dann kriegst du 1 bis 10 Punkte auf deine Charakteristik dazu. Relativ einfach.
Es gibt Charakteristik. Entschuldigung.
Shit. Ja, das ist das berühmte Spiel, wo du 6 20-Seiter würfelst und dann Charakteristiken von 6 bis 120 rauskriegst.
Ja.
Was fürs Balancing.
Ja. Welche 6 sind das?
Genau. Das sind natürlich Stärke, Geschicklichkeit, Stealth, Marksmanship, Ausdauer, Mechanical, Electrical, Charisma und Money.
Und was ist jetzt Burgling?
Burgling gibt es nicht.
Das sind aber mehr als 6.
Das ist eine Tätigkeit, die du als Steve machst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Charakteristiken. Money ist tatsächlich keine Charakteristik, genau.
Oh.
Genau. Und
bei manchen Personen schon.
Spielen tust du mit diesen Werten halt auch selten, obwohl du eigentlich ein Prozentsystem hast, was du würfelst. Weil was du eigentlich immer benutzt, ist den Faktor. Und der Faktor ist ganz einfach, ist die Quadratwurzel aus dem Wert.
Also eins muss mit dem Spiel laufen. Wenn du das als Spielleiter dann dabei tatsächlich beherrschst, wird deine Mathe-Note bestimmt besser.
Ja. Was es vor allen Dingen, wie wir uns erinnern, machen soll, ist, es muss das Spielen einfacher machen und nicht das Lernen. Also das Lernen nicht einfach zu machen, hat er definitiv geschafft. So viel kann man sagen.
Das ist so 100%. Das ist so ein bisschen dieses,
wenn du Algebra mal verstanden hast, dann ist es super einfach, aber bis du dahin kommst, ist halt unter Umständen schwer.
Genau. Dann gibt es, also okay, wir haben diese Charaktererschaffung. Die Charaktererschaffung ist, du kannst alles ein bisschen, du kannst dir auch die Skills aussuchen. Skills gibt es dann auch weiter hinten irgendwo.
Es gibt Skills.
Ja, tatsächlich, hast du. Wenn du was nicht kannst, dann hast du 80%. Wenn du was kannst, dann hast du 80% plus den Level des Skills minus dem ersten Level des Skills, weil der macht keinen Unterschied.
Und dann kommen noch Situational Modifier drauf.
Situational Modifier kommen drauf, natürlich. Die sind also nicht näher erwähnt.
Okay.
Die gibt es.
Weil sonst also, ist natürlich das Referee selber, weil das muss er ja nicht für dich machen.
Das musst du wissen. Ja, das heißt, du schaffst eigentlich alles die ganze Zeit. Deswegen ist auch die Frage, warum hast du diese Skills überhaupt? Und du würfelst auch nicht etwa, wenn du einen Skill benutzt, gegen einen Stat, den du vorher gewürfelt hast. Also diese 6 bis 120. Du würfelst gegen 80%.
Ja, also wieder Separierung zwischen Skills und...
Genau, also die Stats brauchst du eigentlich für nichts, außer für den Faktor... Quadratwurzel, den du dann multiplizierst mit Sachen.
Ich gehe davon aus, Marksmanship wirst du schon brauchen, wenn du angreifst oder sowas, vermute ich jetzt mal.
Du brauchst Marksmanship, wenn du angreifst, weil das natürlich kein Skill ist, sondern das ist natürlich eine Attacke.
Ja, ja, ist völlig anders.
In diese Kategorie von Marksmanship fallen dann lauter Subskills. Die Subskills kannst du dann wieder mit 80%.
Wiederholen sie alles auf Verbrennungsanlagen.
Das ist...
Ja. Alles ab guten Morgen werden.
Genau. Wozu ist Marksmanship also da? Natürlich, logischerweise, zeigt dir das, wie viel Moves du in der Runde hast, wenn du eine Waffe abfeuerst.
Ja, das macht ja Sinn.
Ja. Und jene Waffe kostet unterschiedlich viel zum Zielen und zum Feuern. Und je nachdem, wie hoch dein Marksmanship ist, kannst du öfter zielen und feuern.
Ah, also mit Moves sind sozusagen irgendwelche
Tick-Einheiten
gemeint. Genau. Also sind irgendwelche Aktionspunkte.
Ja, genau.
Ja. Ah, Moves sind Aktionspunkte. Ja. Okay, ja gut, dann ergibt das tatsächlich durchaus wieder Sinn, weil dann kann ich öfter schießen und
genau,
so weiter und so
fort. Okay,
also der Marksman trifft hier nicht besser, der schießt nur schneller.
Der schießt schneller, er trifft auch besser, weil entgegen dem, was er auf der Seite 7 sagt, steht auf der Seite 8. Wenn du ein Skill benutzt für Marksmanship, dann ist dein Marksmanship der Grundwert für den Skill. Und es funktioniert auch ganz anders als die Skills, die es sonst so gibt. Weil das hat dann wiederum natürlich mit der Evade-Chance von dem Gegner zu tun.
Macht aber auch Sinn aus zwei Gründen, weil zum einen, das läuft bei D&D genauso und B, alles, was er gerade beschreibt, ist typisches Kose.
Genau. Interessanterweise fällt unter Marksmanship auch Knife.
Natürlich.
Zum Stechen.
Ja.
Für das es andere Regeln gibt.
Verstehe ich.
Die natürlich nicht mit Marksmanship gemacht
werden. Warum auch?
Cool. Ja.
Genau.
Und das Evasion ist wahrscheinlich dann wieder ein Grundskill und deswegen 80% Basis.
Nein, Evasion ist tatsächlich rein auf Dexterity basierend.
Das ist auch ganz
ein abgeleiteter.
Aber Jan, hast du überhaupt zugehört? Der Jan gibt sich solche Mühe jetzt hier seit einer Viertelstunde. Und
was ich bemerkenswert finde, ich muss das an dieser Stelle übrigens mal sagen, Jan hat kein Skript da liegen. Der macht das gerade aus dem Kopf. Jetzt verstehe ich, dass man bei diesem Regelwerk vermutlich auch wirklich das aus dem Kopf machen muss, weil es in ein Skript zu packen ist relativ schwierig, aber das muss man ja auch mal lobend erwähnen.
Was ich interessant finde, ist, dass ich springe eigentlich nur zwischen drei Seiten Inhalt hin und her.
Ja.
Das ist auch schon fast der gesamte Inhalt, weil der Rest sind dann so Waffentabellen und solche Sachen. Das ist halt... Also
beeinflussen die auch noch die Werte?
Die werden natürlich beeinflussen, die Werte. Die haben zum Beispiel auch je nach Kaliber natürlich einen unterschiedlichen Schaden.
Das ist klar.
Logischerweise. Die haben einen Base Damage. Der schwankt dann zwischen 90 für einen Revolver und 2000 für eine 460 Kaliber Bolt Action Rifle. Oder 7000 für die Anti-Aircraft Gun. Das ist natürlich.
Relevante Werte. In einer Spionagemission.
Ja. Und es gibt natürlich den Bonus. Beim Schießen, der wird wie ermittelt?
Die Quadratwurzel deiner Schuhgröße abzüglich der von deiner Mutter?
Beinahe. Du würfelst mit dem W100 und dann guckst du auf eine Tabelle nach und je nachdem gibt es zwischen 1,1 und 2,0 mal den Damage, weil der Impact halt so ist.
Ach, okay. Impact, siehst du? Da sind wir.
Und da sind wir dann bei der
Irrtum-Kommentar.
Und jetzt, genau, jetzt kommen wir, jetzt zeigt ihr, du hast den großen Kreis gemacht. Hier habe ich den Impact gefunden. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, ist, was macht eigentlich Rüstung gegen den Impact? Dann habe ich aber geguckt, im Fließtext ist es tatsächlich, also in dem unter Impact gibt es den Armor-Typ, den ich checken muss, für den Impact mit der Waffe, die gegen die Rüstung auf den Armor versus Weapon Chart. Den gibt es tatsächlich. Natürlich gibt es den nicht auf irgendeiner Seite, den ich wissen könnte. Sondern, warte mal, der
Schwerverweise sind doch so 90er. Also.
Ja, ja. Der ist, genau. Der ist hier auf der nicht bezeichneten Seite 15, die tatsächlich in den Inhaltsangaben leider nicht drin ist, weil die Inhaltsangabe geht nur bis Seite 14. Da ist der Armor vs. Weapon Chart und da kann ich dann auch wieder tatsächlich sehen, je nachdem, was ich so habe, gibt es irgendwie ein Minus und das kann ich jetzt, wo ich weiß, wie das mit dem Winkel geht, auch multiplizieren. Das heißt, das System ist komplett spielbar für mich und damit auch kein Problem mehr. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist eine Mission, weil alles andere, mehr gibt es nicht. Also das war jetzt habt ihr praktisch, ich kann Charaktere machen.
Was ist mit Vollmantel geschossen?
Da hat es ein echtes Problem, möchte ich sagen. Es gibt Explosionseffekte, es gibt auch Hit-Locations und es gibt auch Effekte auf die Hit-Locations und ich kann auch Hit-Points und sowas haben, das geht alles.
Gibt es Granatwerfer?
Ja, natürlich. Es gibt auch Granaten und Explosionsregeln. Und der zweite Teil sind, was ich mal die Kampagnenerschaffungs- oder die Missionserschaffungsregeln nennen möchte, nämlich da geht es erst noch mit Movement, Climbing, Falling, Healing und Doors. Also die klassischen, was mache ich, wenn ich irgendwo hinkomme?
Vor allem Healing ist eine klassische Fortbewegungsweise.
Absolut, genau. Ja, gehört da auch völlig rein. Genau. Also wie wird zum Beispiel Healing? Wird ganz einfach gemacht. Healing macht man, indem man die Gesamtmenge an Hits, die man bekommen hat, aufaddiert, mit dem Stärkefaktor multipliziert und dann durch 1000 teilt. Das ist die Anzahl von Hits, die du pro Stunde für die nächsten 12 Stunden recoverst. Und dann rechnest du es nochmal, weil bis dahin ist der Faktor natürlich so viel anders geworden von den Hitpoints, die du noch remaining hast, dass die Menge anders
ist. Also das ist
immer weniger sozusagen.
Das ist anpassend.
Ja, aber das Exponentielle hätte er ja gleich in die Formel integrieren können.
Es ist ja nichts, es ist einfach nur
ein also das, das beschleunigen.
Aber es ist auch so, also er hat keine Gelegenheit ausgelassen, eine Funktion komplexer zu machen, als sie sein muss, um auf eine Zahl zu kommen, die man auch aus dem Ursprungsding schon hätte rausholen können, weil er immer mit was multipliziert und durch 1000 teilt und dadurch halt aufrunden muss. Ja.
Ob ihn sein Mathelehrer mochte?
Ob ihn seine Spieler mochten, ist die Frage.
Wollte ich gerade sagen. Also,
es ist wieder der Punkt, wenn er das System beherrscht und letztendlich den Spieler sagt, ja, kriegst 368 Punkte Schaden.
Genau.
Ja,
ja, das
ich heile mich, ja, du heilst 16 Hitpoints in einer Stunde und frag mich morgen früh nochmal.
Das ist letztendlich wie bei allen komplexen Systemen. Wenn der Spielleiter die Spielleitung es drauf hat, dann...
Es ist, möchte ich an der Stelle sagen, kein komplexes, es ist nur ein kompliziertes System. Also komplex ist wirklich nicht, es ist nur kompliziert.
Ja, okay, kompliziert.
Aber dann gibt es halt noch zwei Seiten. Das eine ist... Island Security, also Inselsicherheit, das ist, weil man immer auf diese Insel gehen muss, die Überlandkarten. Da gibt es halt eine kurze Erklärung, was es da geben kann. Also zum Beispiel Helikopter. Helikopter sind so wie fliegende Jeeps.
Mhm. Klar.
Und Jeeps haben immer eine 50 Kaliber M2 Maschinengewehr und einen Suchscheinwerfer. Und normalerweise diese Sorte von Leuten, nämlich zum Beispiel ein Driver, der hat immer eine 9mm Pistole. Und ein Passenger hat immer eine 9mm Maschinenpistole und mit drei Clips. Mhm. So. Also die NPCs werden hier in Form von, das ist der Typ, der hat eine Waffe, folgende Waffe beschrieben. Schön fand ich, weil das ist halt so das normale Ding, du hast Security Levels und alle möglichen Sachen. Security Leaks gibt es auch, also Sicherheitsleaks. Das bedeutet, dass die Inselsicherheit, also die Leute, die für die Sicherheit auf der Insel zuständig sind, wissen, dass irgendwas los ist. Sie wissen zwar nicht genau was, aber wenn du irgendwas versuchst, wird da, wo die Mission hingeht, irgendeine Kombination von diesen Dingen möglicherweise passieren. Mhm. Soweit so klar.
Ja.
Mhm. Gut.
Und das ist eine klassische Wenn-Dann-Beziehung.
Genau, wenn, dann könnte passieren, dass das, wo das hingeht, möglicherweise was sich ändert.
Ja, es ist halt nur erweitert. Wenn, dann vielleicht oder auch nicht.
Genau. Sehr, sehr nützlich.
Hattest du einen Basic-Programmierkurs? Ja.
Und, was ich auch wichtig finde, auf Inseln natürlich, es gibt eine besondere, also wie das sich gehört, also wir haben Jeeps, wir haben Wachen, wir haben Minenfelder, wir haben Zäune und natürlich Ninjas. Weil Ninjas kommen immer nur nachts.
Immer.
Oh mein. Okay.
Ist das vertraglich festgelegt?
Das ist geil. Das ist geil.
Genau. Und das Gleiche gibt es halt auch für Gebäude. Also wir hatten ja auch Gebäudepläne hier und da gibt es auch sowas. Es gibt halt Türen, die hatten wir ja schon. Türen gibt es auf dem anderen. Türen haben wir schon besprochen. Weil das
Türen ist war ja ein Teil von Heilung.
Genau, deswegen brauchen wir es hier nicht mal erwähnen, klar.
Ich habe das gemerkt.
Ja, ja. Ja,
das waren nicht diese Bänder.
Genau. Oder auch Kameras. Kameras. Wenn niemand Kameras beobachtet, dann wissen die, weiß die Sicherheit morgen, dass irgendwas passiert ist. Weil die dann die Bänder nochmal angucken.
Ah, okay, klar, logisch. Wir sind in der Zeit, wo das alles.
Wenn jemand etwas beobachtet, dann könnte es sein, dass sie es bemerken. Kürzlich alle erfolgte Studien zeigen, dass eine Wache, die eine Kamera überwacht, nicht annähernd die Chance hat, etwas zu bemerken, weil er meistens darauf nicht achtet. Daher gucken die nicht oft auf die Bilder. Klammer zu, deswegen wahrscheinlich nicht. Also Kameras, wenn niemand achtet, wissen sie es morgen. Wenn jemand darauf achtet, merken sie wahrscheinlich trotzdem nichts, weil die Wachen erwiesenermaßen meistens nicht auf die Bilder gucken.
Okay, cool.
Aber dann wissen sie es doch automatisch morgen.
Ja, yeah, aber genau. Erst morgen.
Und nur wenn Bänder dabei
sind. Ja. Ja. Ohne Bänder? Na, ohne Bänder nicht.
Genau. Und dann sind solche, also Light Detectors. Light Detectors machen was?
Licht.
Exakt. Die entdecken Licht und dann klingelt der Alarm.
Ja. Okay.
Das ist die Anweisung dafür, wie ich diese Gebäudepläne benutze. Lichtdetektoren, da ist tatsächlich so ein, das sind Symbole eingezeichnet, da kann ich das dann Lichtdetektoren machen, Licht entdecken und dann machen sie einen Alarm. Infrarotdetektoren und magnetische Detektoren.
Okay.
Likewise. Mhm. Genau.
Sind auch Regeln, wie ich die ausschalte?
Wenn du das Licht einschaltest, geht der Alarm los.
Für nichts davon gibt es Regeln. Das sind alles Bemerkungen über den Seinszustand von Dingen.
Das heißt, es gibt überhaupt kein Setting.
Und bei den Fertigkeiten
gibt es
auch keine Regeln.
Kein Setting mit Ninjas.
Auch bei den Fertigkeiten gibt es keine Beschreibung, wie man jetzt zum Beispiel so einen Sensor ausschaltet.
Nein.
Aber nachts gibt es Ninjas.
Nachts gibt es Ninjas.
Okay, sag mal, die Ninjas habt ihr schon ein bisschen angetan, oder?
Waffen haben nur Pistolen und Maschinenpistolen. Sie könnten auch nicht Passwörter haben und irgendwelche Erkennungssignale.
Mhm.
Punkt.
Ich bewerfe dich jetzt mit einem Passwort, oder?
So. Und da gibt es ein Table, an dem ich Missionen generieren kann. Also, worum geht es? Was ist der Gegenstand? Sehr klein, also zum Beispiel eine Nadel. Oder sehr hart, zum Beispiel Metall oder Holz. Oder sehr groß, zum Beispiel ein selbstfahrendes Fahrzeug. Und dann gibt es noch Data, die ich irgendwie finden können muss, die auf irgendetwas aufgezeichnet worden ist. Und dann gibt es, wo ist es? Target Location Movement, nämlich Northwest Building, Northeast Building, Southwest Building. Da kann ich, da ist es. Und dann gibt es noch die Frage, ob sich das bewegt auf dieser Karte, von wo nach wo.
Was ich gerade total lustig finde, ich kriege immer mehr das Bild von einem Computerspiel. Also, würde das in einem Computerspiel damals ablaufen. Also, du läufst durch die Gegend und dann gibt es diese Objekte, die bewegen sich immer einfach stur irgendwie hin und her. Oder dann musst du gucken, in welchem Gebäude ist das und dann läufst du klick, 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 klick dahin und dann musst du irgendwo vielleicht noch woanders hin, weil das ist wieder weggefahren oder musst du es abpassen oder was auch immer. Ja. Dann funktioniert das
bestimmt. Funktionieren so Sneak. Geheimagenten spiele ja heute noch. Also genau. Jack the Lions zum Beispiel.
Ja, wenn du er bist, kannst du mit diesem Regelsystem das hier spielen mit Hilfe der Maps, weil dann sind auch Hinweise darauf. Also Türen sehen so aus und können aus Metall, Holz, Hohlmetall oder Solidmetall sein und Punkt. So, das ist halt, also weißt du nicht, kannst du da an dem Gebäudeplan nicht erkennen, kannst du dir halt auswürfeln, ausdenken oder irgendwas. Und daraus kannst du praktisch eine Mission zusammenbasteln. Und das war's. Also das ist als Regelsystem wirklich weitestgehend unbrauchbar, aber dafür halt auch als Kampagnengenerierung auch wirklich nicht nützlich. Nachdem das tatsächlich einer der Runner-up der Worst RPGs of All Time war, also tatsächlich, es gibt eine Seite, wo das gemacht ist, es gibt noch ein paar schrecklichere, aber das war schon da dabei.
Ich habe da ein paar Kandidaten, die das definitiv toppen.
Ja.
Ich habe übrigens eine Frage, bevor du zu den Dingen kommst. Das hier ist doch dasselbe Modell Pistole, aus der dann Han Solos Pistole gebaut wurde später. Weil die wurde ja aus einer echten Waffe im Prinzip umgebaut. Das sieht ein bisschen so aus oder sowas. Weiß das jemand von euch in den Kommentaren? Könnt ihr gerne mal schreiben.
Also zumindest
das fällt mir gerade nämlich so, weil...
Ist das, was immer da drauf geschraubt ist?
Und welches Modell ist das?
Soll ein Fernrohr sein.
Soll ein Fernrohr sein. Das Habal.
Ich dachte, das ist eine Taschenlampe, aber dann schallt die leider in die falsche Richtung.
Ja, genau. Nein, weil man ja auch mit einer Pistole so auf so viel Entfernung schießen können muss. Vielleicht ist es ein Nachtsichtgerät.
Nein.
So, wo waren wir stehen geblieben? Also, genau, run us up.
Das ist Mission. Wie gesagt, Kabal war schon als Kneifer einer schlechtesten Rollenspiele da. Das hat basierend auf dem gleichen Regelsystem, also Quadratwurzel ziehen und so, alles, was einem so vertraut ist, das funktioniert schon. Ich habe dann mal versucht, irgendwie mal mehr über Mission rauszufinden, was nicht so einfach ist. Es gibt aber, dann kommt man manchmal in irgendwelche Foren runter, wo sie dann zum Beispiel Kabal gespielt haben.
Also das ist
wirklich, wenn die halt gespielt haben, dann Mission auch probiert.
Das ist tatsächlich Archäologie. Also das ist ernsthaft Archäologie.
Manche dieser Foren will man nicht herabstellen. Genau.
Kabal hat tatsächlich, und Mission auch, hat tatsächlich im Dragon inseriert. Mit nämlich Realism Roleplaying. Ja, also realistisch, weil halt Quadratwurzel.
Ja, und Quadratwurzel, klar.
Das heißt, und ich habe mich gefragt, wo hat der Mann das Geld her und so weiter. Wie gesagt, der hat an einem Spielladen gehangen, in Südflorida irgendwie war er unterwegs und hat in Südflorida auch tatsächlich jeden Con irgendwie besucht und das gespielt und da eben auch verkauft. Alle Leute, die das, also das ist so ein ganzes Foreneintrag, wo einer fragt, so Kabal, habt ihr schon was gehört, könnt ihr euch daran erinnern? Und darunter so, boah, war das schlecht so. Oh, ich hab's gekauft, ich hab's bereut. Oh, ich weiß nicht, wo ich's hab, aber es war grässlich. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann kommt ein Eintrag, der sagt, Ich kenne und habe mit dem Autor Ernest Harms seit fast 30 Jahren gespielt. Wir sehen uns jetzt leider nicht mehr so oft, aber wenn wir uns sehen, spielen wir Kabal, Mission, Daisho oder eines seiner anderen Spiele.
Alter.
Wenn du nicht Ernie bist oder einer von uns, dann ist das Spiel in vieler Art und Weise, in vieler Hinsicht total schrecklich.
Ja. Okay, gut, alles klar. War eine geile Einschätzung, wenn du keiner von uns bist.
Genau. Aber der Mann ist einer der unterhaltsamsten GMs, den ich jemals getroffen habe. Normalerweise lache ich so lange, bis ich irgendwie heulen muss. Kabal war ein Produkt seiner Zeit und diese Zeit ist vorbei. Aber Mann, hat mir Spaß mit dem Spiel. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das haben wir schon oft, dass wir sagen, so, wenn du der Typ bist, der das geschrieben hat, dann weißt du, was das meint. Das sind einfach nur seine Kampagnennotizen. Die sind wirklich nicht als Spielregeln nützlich, weil sie, also für die Charaktergenerierung noch vage, aber für das Benutzen selber ist es wirklich absurd. Und nicht nur, weil es unnötig kompliziert ist, sondern auch, weil natürlich überall Sachen fehlen. Also selbst wenn es kompliziert, wir haben ja schon komplizierte Spiele, die aber diesen komplettes Weltsimulation-Anspruch haben, das hat das hier nicht. Da fehlt einfach alles Mögliche. Aber mit Hilfe dieser Karten kann er dann mit seinen wenigen Tabellen wahrscheinlich tatsächlich relativ problemlos wirklich unterhaltsame Spionagekampagne machen. Es ist also im Prinzip ein Produkt, das genau einen Abnehmer hat, nämlich den Autor selber.
Ja.
Genau.
Abgefahren.
Möglicherweise nicht.
Am Ende.
Wenn du 10 Jahre lang mit ihm gespielt hast.
Kein Problem.
Dann kannst du das wahrscheinlich auch benutzen. Ja.
Es ist jetzt nicht so, dass es schwierig ist. Es ist halt zum Lesen total blöd, weil, wie gesagt, alles Fließtext ist. Da sind ein paar Formeln drin, die unnötig kompliziert sind. Aber am Ende des Tages hast du halt 5 Sachen, die du halt ständig rechnen musst. Mit Faktoren multiplizieren, Wurzeln ziehen, durch 1000 teilen, mal 1,2 nehmen. Dann kommen halt irgendwelche 3-stelligen bis 4-stelligen Zahlen raus. Okay, und die ziehst du dann halt von deinen Punkten ab oder würfelst drunter, weil manche Mal kommen auch unter einstellige Zahlen raus, die sind dann die Prozentchancen fürs Würfeln.
Hm. Okay. Weißt du, was ich spannend finde, ist, wir hatten jetzt, seitdem wir angefangen haben, die Sachen mehr so chronologisch jetzt dann zu machen, finde ich, sieht man nochmal sehr viel deutlicher gewisse so Zeitab, also Dinge, also dieses mit dem, es ist ein Kind seiner Zeit.
Ja.
Das hatten wir schon ein paar Mal gesagt früher, aber ich finde, jetzt wird einem nochmal sehr viel klarer, was das meint. Und was das hier ist, ist wirklich so, das ist so dieser Schritt, den gab es mal irgendwo zwischendrin, so zwischen den späten 70ern und den frühen 80ern, da tut sich dieses Zeitfenster irgendwie so ein Stück weit auf, wo du diese Sorten von Spielen hast, die noch verwurzelt sind in dem ganz Alten, die vor allen Dingen darauf beruhen, dass irgendjemand das qua seiner, also wo das Spiel darauf beruht, dass es qua der Persönlichkeit des Spielleiters und damit auch des Autoren von dem Ganzen funktioniert. Was mit Sicherheit auf Cons für alle, die dabei waren, immer eine großartige Erfahrung war, die aber in keiner Weise das, was dann Rollenspiel wird und auch das, was an Rollenspiel sozusagen ja angekommen ist bei uns in Deutschland, irgendwie erfassen können. Da, da steckt vor allen Dingen auch noch ganz viel Cosim und ganz früher D&D-Charakter drin. Ja. Also diese ganz frühe, das ist Whitebox noch.
Ja, oder so. plus es ist halt ein Design, sorry, das ist ein Design, wir haben ja später auch komplexe Systeme, die dann tatsächlich systematisch designt sind. Das ist kein systematisches Design, das ist immer noch, das ist so wie Trivial and Sorcery oder so.
Ich schreibe Dinge runter.
Wir haben ein Basic-Ding und es muss doch, das ist nicht fein genug, das muss jetzt feiner werden. Und dann wird jedes von diesen Dingern einzeln runtergebrochen auf irgendwas, was für dieses Ding alleine Sinn macht, als Gesamtsystem aber komplett unterschiedliche Regeln und Mechaniken für jeden einzelnes Element irgendwie macht. Mhm. Und bei manchen war es dir wichtiger, da hast du gemerkt, so okay, Weapon Damage und Impact Winkel und irgendwas, und bei manchen war es so, ja, Skills alle 80%.
Ja, mach mal.
Mir doch egal. So, also, wo halt so klar war, okay, was war dem wichtig, da hat das halt rein vertieft, und was ihm nicht wichtig war, hat er weggelassen oder eben so gehandwaved. Und vieles von dem ist wirklich nur das, was er gedacht hat, aufgeschrieben. Also, wie sind Kameras machen das, aber die, in Wahrheit gucken die Wachen ja gar nicht mehr heutzutage. Da habe ich einen Artikel drüber gelesen.
Gestern natürlich.
Ja, genau. Also wirklich keinerlei systematisches Herangehen an das Ding, sondern einfach von vorne nach hinten durchgeschrieben, auch als Fließtext durchgeschrieben. Das ist eigentlich so eine in Wahrheit ist es ein Homebrew D&D sozusagen, dass er halt zu Papier gebracht hat. Mhm. Und das ist sehr, sehr typisch, glaube ich, für dieses Ding. Und gleichzeitig fehlt alles, was daran Spaß machen könnte und was bestimmt mit Ernest T. Harms wahrscheinlich Spaß gemacht hat, wenn man den Menschen folgen darf.
Den konntest du das leider nicht mit rein.
Keiner Weise da drin erkennt.
Und das ist, finde ich, ein Punkt, den man auch, glaube ich, nochmal herausheben muss, nämlich dieses, dass viel über die Con-Szene in der Zeit immer noch lief, also überhaupt an Verbreitung an Rollenspielen und dass die Erfahrungen, die Leute gemacht haben auf den Cons, eben sehr abhing von den Leuten, die das geleitet haben, die und eben damit dann das auch verkauft haben. Also ich glaube, der wird, wenn er welche verkauft hat, sie nach den Spielrunden an die Spieler.
Deswegen ist auch eine Unterschrift.
Ja, genau. Das ist nämlich genau das, so dieses. Und dann hat derjenige einmal zu Hause reingeguckt, gedacht, das kriege ich trotzdem nicht hin und zur Seite gestellt und so kommt dann so ein Zustand.
Da kommt dann so eine Box bei raus.
Und das ist halt der Unterschied zu dem System, was wir dann jetzt Anfang der 80er haben, nämlich die Reproduzierbarkeit der Erfahrung. Dass letztendlich die Regelwerke, die Produkte so aufgebaut sind, dass selbst wenn ich der erste Kontakt auf einer Con war, ich es zu Hause reproduzieren kann. Dass ich die Hilfsmittel in dem Produkt habe, es zu leiten, selbst wenn ich ein absoluter Anfänger bin.
Beziehungsweise selbst wenn du nicht mal auf der Con warst
nicht und so mal auf der, also dann,
und hast es einfach irgendwo gekauft, genau. Also diese Antwort
das ist,
dabei.
Das ist was dann im Prinzip das unterscheidet von solchen Produkten und dann eben auch dem, was TSA im Kern nämlich gemacht hat, nämlich genau diese Reproduzierbarkeit erzeugen.
Und das, ja, aber auch erst später, ne, der Whitebox macht das eigentlich
nicht. Die Whitebox nicht, aber 82 haben wir die schon.
82 haben wir die erste Version vom neuen Set.
Ja.
Und dann 83 die Redbox.
Nee, doch. Nee. Die anderen waren schon früher.
Also die waren schon früher.
Die kommen in den 80er. Ja.
Nee, genau. Also
aber, das 80. Ist aber das ist genau der Punkt. Das finde ich nochmal so spannend. Das ist was wir, glaube ich, noch gar nicht hatten. Warum ist das überhaupt bei D&D passiert? Weil das ist auch nicht aus TSA heraus selbst passiert. Weil was damals nämlich passiert ist, ist ein Lehrer hat sich hingestellt und hat denen angeboten, ich mache euch eine Version davon, die didaktisch aufgebaut ist von dem Spiel. Mhm. Weil so wie ihr das da momentan macht, versteht das doch keine Sau. Und die haben das deswegen gemacht, weil der gesagt hat, ich mache das kostenlos, ich mache das aus Spaß. Das war der Hintergrund, warum das passiert ist. Und ich glaube, das ist nämlich genau die Stelle, wo das, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen haben, so von wegen dieses mit dem Professionalisieren und so weiter haben wir das genannt, aber wo einfach etwas Einzug hält, was einfach eine Türöffnung darstellt. Und das ist, wir sind hier gerade in der Zeit, wo alle Produkte, die jetzt erscheinen, die nicht von TSA sind, noch auf der alten Schule beruhen, dann sind die so, weil die waren ja auch, die hat das ja nicht gestern geschrieben. Der hat das eine Weile gespielt, gemacht, getan. Das ist in Wahrheit noch ein Produkt, das ist aus den 70ern. Und da unterscheidet sich TSA ganz massiv von all diesen Sachen, weil die schon plötzlich eine Zugänglichkeit haben. Das heißt, alles, was du gesagt hast mit dem, das kannst du Dinge verstehen, da ist die Komplexität ist so, dass man es auch reproduzieren kann und so weiter und so fort. Das Spiel wird erklärt und was geht es eigentlich? Das beruht alles auf dieser Änderung schlussendlich. Mhm. Ja,
stimmt.
Und da
ist TSA einfach Einzelte, die hatten schon mal so Erklärungsansätze, aber waren dann trotzdem
Intensität.
Nicht Intensität und vor allem nicht konsequent über das ganze Regelbuch. Deswegen, das ist...
Und das finde ich einfach spannend, weil das ist wirklich dieser Zeitpunkt dazwischen.
Ja.
Also wir reden im Endeffekt eigentlich wahrscheinlich von so einem Fenster irgendwo von 1980 bis wahrscheinlich so, sagen wir mal, 83 vielleicht.
Ja, genau, so 2-3 Jahre in den
so mit. Und da kommen tatsächlich solche Produkte raus. Frühe Versionen von sowas sind das, was Hargreave gemacht hat mit dem Arduin und sowas. Aber das beruht noch sehr viel stärker auf, ich spiele eigentlich D&D. Und ich
genau, hier ist nur meine Notizen zu D&D.
Und das ist im Endeffekt eigentlich schon ein eigenes Spiel. Kabal ist im Endeffekt auch schon ein eigenes Spiel. Du siehst natürlich, wo die Sachen herkommen. Aber die haben mechanisch gesehen einfach schon ganz eigene Sachen entwickelt. Ja, ja. Das hat Arduin nicht.
Ja.
Aber was sie halt alle noch mit beinhalten, ist diese starke Fixierung auf den dieser eine Spielleiter, das hat ja, das hat ja sowas Heldenkultartiges,
was
da drin steckt. Ne? Und deswegen finde ich das einfach auch ein total spannendes Produkt, weil das ist etwas in der Form, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das danach nochmal wirklich in der Form irgendwie passiert wäre. Also du hast natürlich auch später, wenn wir auf Cons gegangen sind, hattest du Leute, die haben ihre Sachen auf Cons verkauft, aber die haben alle schon mit wenigen Ausnahmen, die ich kennengelernt habe, hatten die alle eine klare diesen Ansatz mit dem, wie ich weiß, wie ich Dinge erklären muss. Und die stammen alle aus dieser frühen Version.
Ja, es gibt dann so Sachen wie, hey, es gibt ein Gameplay-Beispiel oder so Sachen.
Also ich muss erklären, als erstes wird erklärt, wie ein Charakter gebaut wird. Dann werden die Regeln erklärt. Dann wird das, also diese didaktischen Schritte, wie gut die durchgezogen sind, ist noch was anderes.
Ja.
Aber das ist ja Material, das hat noch keine Ahnung, dass wie Didaktik geschrieben wird.
Eigentlich gehört diesem Lehrer irgendwie ein ganz besonderer Platz in der Hall of Fame.
Ja, und ich glaube, das wird viel zu wenig eben dabei klargestellt, weil das hier stellt das klar, weil danach machen das plötzlich irgendwann alle, aber die machen das, weil sie es von TSA wieder kopieren. Und alles, was in dieser Zwischenebene rauskommt, fällt plötzlich völlig runter.
Zu dem Zeitpunkt von sich aus vermutlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen.
Die wären nicht in der Lage gewesen,
aufgrund der Struktur. Ja, und das ist ja, also das, ich meine, das finde ich halt spannend, die späteren Sachen, es gibt ja immer so Labor of Love Sachen, da merkt man, die sind nicht so professionell und so hin und her, aber wie du sagst, ich finde, der entscheidende Unterschied ist, die haben dann das, also das hier ist ja in seinem sonstigen Ding, ja okay, es hat, ist keine lackiertes Ding, so. In seinem sonstigen Ding ist es ja professionell.
Ja.
Also ja, das ist durchaus ein für die Zeit hohes Niveau von Produktionsqualität. Das ist also nicht so, dass das ein Typ irgendwie, also es ist nicht der Marine, der das auf seinem Schiff geschrieben hat und dann es irgendwie geschafft hat, drücken zu lassen oder sowas, sondern das ist jemand, der in dieser Szene unterwegs ist, der da aktiv ist, der einen Namen hat, der genügend Kohle hat, was zu machen, der professionell Produkte gemacht hat, die sich dann verkauft haben, der Anzeigen geschaltet hat, also der war nicht völlig naiv in dem Sinne im Geschäftlichen. Aber es war eben auch noch, also es gab diese Kategorie noch nicht, oder zumindest ihm war sie nicht einsichtig als notwendig, da irgendwie noch drumherum zu arbeiten, sozusagen, dass Leute das verstehen können. Das
auch war die Tatsache, dass dann auch Referee drin genannt
wird.
Weil das zu der Zeit wissen wir schon, haben wir schon andere Titel dafür und sowas. Ja. Ich glaube, was das ist, ist im Endeffekt so der letzte, das sind die letzten Ausläufer der ersten Phase. Das sind die letzten der ersten Generation.
Ja.
Und alles, was danach kommt, ist im Endeffekt schon zweite Generation Rollenspiel.
Ja.
Und das ist echt, echt spannend. Das sind Leute, die sind ganz früh mit auf die Reise gegangen.
Ja.
Und du spürst ihnen noch all, da steckt das ganze Chaos noch drin, aber auch gleichzeitig die Kreativität, aber auch noch der harte Bezug zum Cosim in vielerlei Hinsicht. Das siehst du ja allein schon an allem. Also das Abend wird das ja richtig gern. Und wie gesagt, und der verschwindet. Und das, was ich so, wie gesagt, so persönlich so interessant daran finde, ist, dass wir diese Phase in Deutschland nie hatten.
Weil wir haben direkt,
die gab es nicht.
Die Generation
wir schon. Zweite Generation. Das ist das, womit wir in Deutschland angefangen haben.
Ja. Wir sind im Prinzip, und dann natürlich auch noch, da hatten wir ja schon drüber geredet, eben, dass viele Leute bei uns eher aus dem narrativen Bereich kamen. Das heißt also, die dann in der Szene irgendwie aktiv Sachen gemacht haben, gerade wenn wir jetzt DSA betrachten. Das heißt, dass halt auch, selbst wenn sie mal vielleicht sogar Cosims gespielt haben oder so, ein Interesse hatten, aber eigentlich mit einer anderen Intention eigentlich schon an Rollenspiel rangehen.
Deutschland hatte früh eine Kultur, die war eher das, was ich jetzt mal so als dritte Generation bezeichnen würde, was du dann in den 90ern möglich hattest dabei. Ja. Und also von daher, das finde ich aber mal ganz spannend, wirklich so zu sehen, wie du so eine Generationsentwicklung da dran hast. Also wir reden ja immer von Generationen, wenn wir so von Alter, also wie alt bist du und welche Generation gehörst du, aber das hast du hier ganz genauso. Finde ich spannend. Cool. Danke, Jan.
Dankeschön.
Großartig. Mega. Ihr hattet hoffentlich auch ganz viel Spaß daran, auf unserem Weg hier zurück ins Jahr 1982 zu M-I-S-S-I-O-N. Ganz, ganz großes Kino. Danke, dass du dich durchgearbeitet hast. Ja, das war hochunterhaltsam, wie jedes Mal. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Abo dalassen, Daumen hoch, Kommentare reinschreiben und wir freuen uns natürlich total darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir weitermachen mit den Spielen aus dem Jahr 1982. Da hat nämlich der Björn was ganz Tolles für euch vorbereitet. In diesem Sinne, egal was ihr tut, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao. Ciao.